wenn du kein Screening hast, wenn du respektlos Medizin verteilst in großen Quantitäten und dann keiner da ist, der so wirklich den Raum hält, da ist das absolute Chaos vorprogrammiert so. Ne? Und da waren halt ein paar Leute, die dann auch wirklich stundenlang so geschrien haben, als ob man ihm am lebendigen Leib die Haut von den Knochen zieht, wo ich persönlich nicht mit zurechtgekommen bin. Ja, mir war das zu wuselig, zu extrem. Ich bin selber in einen sehr harten Prozess reingekommen und dann ist mir das Ganze sowas von um die Ohren geflogen. Also ich habe wirklich mehrere Tage gebraucht, bis ich bei Schreien nicht mehr zusammengezuckt habe. Ja.
Durchbruch Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Deine Moderatoren sind Tanja Remensberger und Lars Kohmanns. Deine sichere psychedelische Reise. Wissen, Erfahrung, viel Spaß.
Ja, willkommen zurück zum Durchbruch Coaching Podcast. Heute erwartet euch eine ganz besondere Episode, eine echte Männerrunde, denn leider ist unsere liebe Tanja heute nicht mit dabei. Dafür aber zwei außergewöhnliche Gäste. Zum einen haben wir Nils, der seit 5 Jahren ehrenamtlich Vorstand der Psychedelic Society Hamburg ist. Eine weltweite Organisation, die sich für Bewusstseinsbildung rund um Psychedelika einsetzt. Nils, kannst du ganz kurz uns etwas darüber erzählen, was du da machst?
Ja, sehr gerne. Wie du es ja schon gesagt hast, ne, die Psychedelic Society ist insgesamt eine weltweite Bewegung. Ja, wir sind in über 300 Städten, gibt es Psychedelic Societies, wirklich von Jamaika bis nach Australien. So vor Ort in den Städten sind wir alle sehr autark, also sprich eigenständig organisiert. Ne, ich mache das hier mit dem Timo zusammen. Ne, und wir sind beide aus sehr persönlichen Gründen auch sehr stark überzeugt von Psychedelika und deren Möglichkeiten. Und deswegen probieren wir hier auch wirklich ein flächendeckendes Angebot zur Verfügung zu stellen, Räume wirklich zu öffnen, wo Menschen Ansprechpartnerin finden, sich austauschen können, sich connecten können, Fragen und aber auch Wissen mitbringen können. Haben da halt auch noch weitere Formate, wo wir dann Menschen aus der Szene, Wissenschaftler, Ärztinnen und Ähnliches zu Besuch haben, probieren uns auch immer weiterzuentwickeln. Ja, wir machen zum Beispiel aktuell auch eine Aufklärungs-Homepage mit einer Psychiaterin, einem Arzt, einem Chemiker und natürlich auch Mitgliedern aus unserer Gemeinschaft, was uns auch immer sehr wichtig ist, um einfach da auch den Unterschied zu machen, respektive auch die Menschen aufzufangen, ja, weil es ja mittlerweile auch im Mainstream angekommen ist, dass Psychedelika exponentielle Möglichkeiten haben. Nur leider gibt es dann doch wenig qualitative Informationen beziehungsweise Gleichgesinnte, an die man sich wenden kann, und deswegen ist uns diese Arbeit sehr wichtig.
Sehr schön, das klingt hervorragend. Und zum anderen begrüßen wir Rhetoriktrainer Michael Ehlers, den Gründer von Durchbruch Coaching, und mit ihm werden wir heute in ein spannendes Thema tief eintauchen, das den psychedelischen Markt betrifft und einige Fragen aufwirft. Michael, worum geht's?
Ja, wir wollen mal auf die dunkle Seite des Psychedelika-Markts schauen, denn gerade wer unserem Podcast folgt, der weiß ja, dass wir mit allergrößter Mühe klinischer Anamnese vorab klaren wissenschaftlichen Prozessen durchführen durch dieses Feld und damit den Zugang auf legale Art und Weise den Menschen geben möchten, ihre psychedelische Erfahrung im sicherstmöglichen Umfeld zu machen. Aber es gibt eben auch eine dunkle Seite des Marktes und die ist, glaube ich, gar nicht so klein. Ich selbst habe gruselige Sachen gesehen und erlebt, die mir damals nicht so bewusst waren, die ich heute natürlich, wo ich jetzt so lange in dem Markt bin, sehr, sehr klar einordnen kann. Aber wir haben es zu tun mit psychedelischen Substanzen, die verboten sind, wo es Anbieter gibt, die sie trotzdem reichen. Also es gibt auch einen verbotenen Markt, einen dunklen Markt. Und wenn jemand etwas bucht in einem Markt, Nils, wo etwas verboten ist und man ihm dann noch persönlich Leid antut, dann ist die Hemmschwelle relativ groß, zur Polizei zu gehen. Jetzt seid ihr in der Psychedelic Society regelmäßig im Austausch, ihr habt Stammtische und ich weiß, dass du von der fachlichen Seite der Medizin über die Pharma-Leute, über einfache Nutzer bis hin auch zum schamanischen, spirituellen und esoterischen Kreis. Die kommen alle zu euch und ihr tauscht euch dort aus. Wer in die Society geht, glaube ich, hat grundsätzlich schon mal ein gutes, positives Interesse an der Sache. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch Geschichten gehört haben über die dunkle Seite des Marktes, oder?
Absolut. Ne? Also wir heißen nicht nur Society, sprich die Gesellschaft, sondern die kommt auch zu uns. Ne? Also wir haben wirklich von Anfang 20 bis über 70 alle verschiedenen Backgrounds, alle verschiedenen Anwendungsgebiete. So, ne? Es gibt ja weites Anwendungsspektrum für Psychedelika und die kommen alle zu uns. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt insgesamt über 100 Veranstaltungen verschiedenster Couleur und da haben wir halt schon sehr viel gehört. Ne? Und wie du es gesagt hast, ne? Das ist halt auch immer das Problem, wessen wir ausgesetzt sind. Menschen kommen zu uns und sagen, hey, das klingt ja total toll, wo bekomme ich denn das her? So, ne, weil da einfach so in dem Sinne kein Angebot ist, aufgrund der Illegalität und auch der Stigmatisierung, die natürlich auch nicht hilft. Ne, ich meine, Michael, du weißt es, LSD-Derivate sind potenziell legal seit einiger Zeit. Iboga ist komischerweise auch legal, natürlich nicht zur medizinischen Anwendung, ist aber auch eine sehr komplexe, kräftige Substanz. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, gefühlt jedes Wochenende verschiedenste Substanzen in Deutschland jederzeit nehmen. Ja, man muss dann nur einmal quasi Zugriff auf die entsprechenden Gruppen, Netzwerke oder Personenkreise erhalten. Ne? Dann kann man sich von 5-Meo-DMT, Ayahuasca oder sonstiges einverleiben. Und wie du es schon angesprochen hast, ist natürlich die Hemmschwelle, wenn es dann mal leider doch wieder nicht so gut gewesen ist, natürlich sehr groß, zur Polizei zu gehen, weil ich ja quasi als allererstes mich selber anzeigen muss, weil ich ja sagen muss, hey, ich habe da illegale Rauschsubstanzen konsumiert. Und das ist mir voll um die Ohren geflogen. Ne? Das macht natürlich nicht so viel Spaß. Ne? Und dann ist es natürlich auch, ne, den nächsten Schritt, ne, ich meine, klar, Retraumatisierung und ähnliches, aber auch sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung oder ähnliches, ne, die werden von Frauen, ne, generell nicht gerne angezeigt, ne, weil da natürlich eine hohe persönliche Hemmschwelle ist. Zumal natürlich auch immer die Frage ist, bekomme ich Recht, werde ich da weiter stigmatisiert, traumatisiert und dann noch dazu dieser illegale Kontext, das hält wirklich schon sehr viele Menschen dann natürlich auch ab, sich da juristisch oder mit der Polizei gegen solche Anbieter zu wehren.
Tja. Nils, mit welcher Intention kommen denn so, ich sag mal Laien oder Leute, die jetzt ganz neu in dem Gebiet sind, mit welcher Intention kommen die zu euch gewöhnlich?
Ja, die wollen mal reinschnuppern, wollen von erfahrenen Menschen Erfahrungsberichte haben oder wollen natürlich auch, ne, was wir dann halt unterbinden müssen, weil wir in der Psychedelic Society sind komplett legal unterwegs und auch größtmöglichst transparent. Das können wir natürlich dann nicht beantworten, wenn die Menschen fragen, wo bekommen wir diese Substanzen her? Ja, dann müssen wir leider auch passen, obwohl das natürlich einer der wesentlichsten Fragen ist, natürlich. Mhm.
Ich will mal erzählen, was mir passiert ist und was ich erlebt habe. Ich selber habe mich lange davor gefürchtet, einfach einen Trip zu nehmen. Das hat Gründe, die in der Familie liegen. Mein Bruder hatte eine Drogengeschichte relativ früh. Wir haben gekifft, gesoffen. Und dann war in seinem Freundeskreis auch schnell andere Substanzen im Spiel. Da waren auch Pilze dabei. Und da habe ich Sachen gesehen als Jugendlicher, die waren sehr, sehr unschön. Als Psychedelika das erste Mal als Begriff in meinem Leben kam, war ich absolut schockiert. Also wie kann das sein, dass jetzt Manager im Silicon Valley Microdosing LSD nehmen, sind die bescheuert. Wusste damals noch nicht um die Unterschiede, zum Beispiel, dass LSD keinerlei Suchtrezeptoren hat, null toxisches im Gegensatz zu Alkohol, was komischerweise erlaubt ist. Also diese ganzen wirren Dinge, die wir ja auch hier im Podcast besprechen, das war mir alles da nicht bewusst. Dann habe ich mich eingelesen und kognitiv längst verstanden, dass gerade LSD und Psilocybin Dinge sind, die in Coaching und in Therapie wahnsinnig nutzbar sein können. Und bin an jemanden geraten, wo es einfach in einer persönlichen Beziehung, wir kamen uns nah, um es vorsichtig auszudrücken. Und dann hatte ich auch den Mut, es einmal zu probieren. Jetzt habe ich dort LSD bekommen, in hoher Dosierung und ich hatte 2 Stunden einen komplett Blackout, also 2 Stunden des Trips fehlen. Inzwischen habe ich selbst über 100 Trips begleitet, mir ist sowas noch nie passiert, dass sich jemand, der rein LSD genommen hat, dass der Blackout hat. Ist unwahrscheinlich, Nils, oder, dass das passiert?
Albert Hofmann, der Erfinder und Entdecker des LSDs, hat auch geschrieben in seinem Buch, man kann sich immer an alles erinnern.
Das wissen wir, weil wir 3 inzwischen alle erfahren sind. Ja. Ich als Laie damals wusste das gar nicht und habe einfach nur gehört, ja, das kann passieren. Und bin damit natürlich auch, weil es für mich das erste Mal war, einfach auch nach Hause gegangen und habe gedacht, das ist okay. Ich weiß aber auch, dass ich anschließend Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, die sehr untypisch sind für mich. Das ging so weit. Ich habe ein Social-Media-Posting gemacht, ein sehr privates. Und mein bester Freund rief mich an und hat gesagt, ich kenne da einen Experten, der hat mal ein Buch geschrieben über Social Media, was man schreiben soll und was nicht. Michael, lies das Buch doch mal. Das Buch, ich war der Autor, das habe ich selber geschrieben. Ja. Und so machen gute Freunde das halt, dass sie einmal mit der Dachlatte vom Kopf hauen, wenn man Mist macht. Ich kann natürlich nicht sagen, weil ich einen Blackout hatte, was passiert ist. Ich habe aber ein ziemlich ungutes Gefühl und habe später erlebt, dass in diesem Setting einem Kunden ins Ohr geflüstert wurde von einer Dame, die den Trip verreicht hat. Du, wenn du eine Erektion bekommst, dann denkst du zukünftig an mich. Nils, was macht das denn mit einem Menschen, wenn man auf dem Trip ist und kriegt solche Sachen eingeflüstert?
Ich kann es mir echt gar nicht vorstellen und will es mir auch gar nicht vorstellen, weil das definitiv nichts Gutes machen kann. Ne, man muss sich das ja auch als unerfahrener Mensch so vorstellen, ne, man ist maximal offen. Ja, alles ist 50 oder 100 Mal fach so stark. Der Hypothalamus ist gestört, das Unterbewusstsein liegt ja quasi frei. So, weißt du, wenn du dann so eine Sachen gesagt bekommst, asozial, hochgradig asozial. Ich kenne das aus Partykontexten, ist mir das mal berichtet worden, wo Leute auf Festivals natürlich auch gerne mal LSD und ähnliche Substanzen konsumieren, wo sich Menschen dann Spaß draus machen, zu diesen Menschen hinzugehen und denen auch so Echos oder ähnliches ins Ohr zu flüstern, damit die am bestenfalls noch komplett verrückt werden. Ja, also da sind wir zwar weg von der therapeutischen Ebene, aber das findet leider überall statt und das ist mehr als übergriffig.
Ganz, ganz übel. Jetzt gibt's diese Szene da draußen, denn der Bedarf, also Fakt ist, warum gibt's Durchbruchcoaching? Weil es dort draußen massenhaft Menschen gibt, die psychische Probleme haben, die sie im therapeutischen Markt nicht gelöst bekommen. Wir haben's mit massenhaft Depressiven zu tun. 30% der Depressivkranken gelten als nicht therapierbar. Viele von denen haben wir bei uns auf der Couch gehabt, sie mit unserem Prozess begleitet. Und heute können wir sagen, dass es denen gut geht und auf jeden Fall deutlich besser wie je. Heilen dürfen wir nicht sagen, aber ich kenne 4 Fälle, die keinen einzigen depressiven Schub mehr hatten seitdem. Das sind alles Sachen, die Forschung ist da klar. Wir haben auch eine Kooperation mit einer Universität. Wir forschen, wir erheben Zahlen, Daten, Fakten zur Wirkungsweise von psychedelischen Substanzen. Alles das ist gut. Aber die Politik wird ja nicht hinterherkommen mit den Regularien, dass wir jetzt sagen, ab morgen ist LSD in der Apotheke erhältlich, wo es hingehört, aus meiner Sicht. Sondern es wird weiterhin für uns die Möglichkeit geben in Deutschland, dass der Kunde Derivate kauft und wir jetzt sagen, okay, wir begleiten dich mit sicheren Prozessen. Übrigens, ne, damit sowas wie Einflüstern nicht passiert. Videoüberwachung des kompletten Trips, 2:1 Begleitung, Supervision von Tripcoach und Tripsitter, die dich begleiten, damit da eben nichts passiert und die bei uns reisen, auch sicher sein können, dass es eine sichere Reise ist. Und das habe ich ja auch nicht so ohne Grund entwickelt. Das verursacht natürlich auch Kosten, aber das habe ich entwickelt aufgrund der schlechten Erfahrung, die ich dort in diesem spirituellen Kontext schlichtweg gemacht habe. Jetzt kennst du, Nils, diese Szene vielleicht wie kein anderer. Lars, du aber auch mit deinem Frankfurter Psychedelika-Club. Wo ist dieser dunkle Markt? Gibt's Erkennungsmerkmale, Alarmzeichen, wo ich sagen muss, nee, da lasse ich lieber die Finger von? Was würdest du sagen, Nils?
Ja, eindeutig, ne? Also du hast es ja gerade schon gesagt, was du alles machst, ne? Wir haben auch aktuell bei uns auch Bestrebungen, da so Retreats-Standards mal bestenfalls zu definieren, ne? Weil wie man es nicht macht, ist relativ schnell deutlich, weil für mich in meiner Wahrnehmung gibt es in dem Sinne keine Horrortrips. Ja, Option 1 ist, das Set oder das Setting ist einfach nicht gut, ja, sprich mein Mindset, ne? Oder meine Umgebung, in der ich Psychedelika konsumiere. Wenn das nicht gut ist, dann kann ich natürlich entsprechend eine negative Erfahrung haben. Alles andere ist das, warum man eigentlich Psychedelika nimmt, weil ich nämlich den Horror in mir treffe, ja, weil nämlich die Brücke zu meinem Unterbewusstsein geschlossen wird und dann kommt was hoch, was vielleicht keinen Spaß macht anzugucken, aber das ist genau das Erlebnis, wo ich mich dann auch wirklich und wahrhaftig weiter mitentwickeln kann. Da muss man eigentlich dankbar für sein, ne? Also dem Sinne sagen wir, es gibt eigentlich keine schlechten Trips. Aber ne, mir ist es auch mal auf dem Retreat passiert, dass mir das Setting um die Ohren geflogen ist, ja, das war ein Kombinationsretreat mit 5-Meo-DMT und dann darauffolgendem Tag Ayahuasca. Das mit dem 5-Meo hat eigentlich noch ziemlich gut funktioniert. Beim Ayahuasca, da hätte man von Red Flags erkennen können, ne? Was mir zum Beispiel vollkommen gefehlt hat, was ich mir persönlich wichtig finde, ist ein gemeinsames Intention Sharing zum Beispiel. Ja, also auch wirklich die Gruppe aufzubauen in der Dynamik. Was natürlich auch voraussetzt, dass Menschen entsprechend rechtzeitig dann auch alle da sind. Ne? Wenn zum Beispiel noch 2 Minuten wirklich, ja, also ohne Scheiße, 10 Minuten vor Beginn ist noch eine Person da reingekommen. Die war super abgestresst. Die hat sich in der Gruppe nicht integrieren können. Sie erzählte auch am nächsten Tag, sie hat Paranoia geschoben während des Trips, weil sie dachten, alle reden über sie. Ja, das ist für mich schon mal so Punkt 1, wo ich denke, hä? So, Punkt 2 ist halt auch den Raum, den man zur Verfügung hat, bis zum Anschlag voll zu kloppen, ja, so dass da kaum noch Sauerstoff drinne ist. Ich meine, die einen argumentieren natürlich so, ja, ich probiere natürlich möglichst vielen Menschen Heilung zu ermöglichen und lass die dann alle noch rein. Man könnte natürlich auch die andere Seite sehen, dass natürlich jeder teilnehmende Person noch mal ordentlich Geld reinbringt, weil die Fixkosten natürlich abgetragen sind, ne? Weil dann kommt das nächste. Der nächste massiv wichtige Punkt, ja, das Betreuungsverhältnis. So, wie viele Menschen passen auf? Ja, wer hält überhaupt den Raum? Kann der Mensch überhaupt diesen Raum halten? Ist da musikalische Begleitung oder ähnliches? Ne? Und ist da halt auch wirklich gescreent worden? So, wer sitzt denn eigentlich in diesem Raum? Ne? Weil wie es bei mir gewesen ist, wie gesagt, kleiner, enger Raum, keine Luft drinne, viel zu voll. Es waren, glaube ich, zum Schluss noch 2 oder 3 Facilitator für über 25 Leute dort gewesen. Oh. Dann wurde die Medizin auch meines Erachtens komplett respektlos wie Smarties verteilt. Und es waren halt wirklich Menschen in dem Raum, die halt wirklich harten Background hatten, sowas wie Gruppenvergewaltigung und verlorene Kinder, wo es selbstverständlich ist, wenn du da entsprechend Ayahuasca oder ähnliche starke Substanzen reinschmeißt, dass die natürlich dann auch dementsprechend hochpoppen, ja, weil die im Zweifel dieses Traumata nochmal durchleben müssen so und sich dann auch entsprechend körperlich da ausagieren oder ähnliches, ne, also... Wenn du kein Screening hast, wenn du respektlos Medizin verteilst in großen Quantitäten und dann keiner da ist, der so wirklich den Raum hält, da ist das absolute Chaos vorprogrammiert so. Ne? Und da waren halt ein paar Leute, die dann auch wirklich stundenlang so geschrien haben, als ob man ihm beim lebendigen Leib die Haut von den Knochen zieht, wo ich persönlich nicht mit zurechtgekommen bin. Ja, mir war das zu wuselig, zu extrem. Ich bin selber in einen sehr harten Prozess potenziell reingekommen und dann ist mir das Ganze sowas von um die Ohren geflogen. Also ich habe wirklich mehrere Tage gebraucht, bis ich bei Schreien nicht mehr zusammengezuckt habe. Ja, also da haben echt kleine Kinder oder irgendwas im Film gereicht, wo es mich wieder gerissen hat, so wo ich denke, ah. So, ja, also damit war ich wirklich sehr lange beschäftigt, so, ne, und deswegen gibt's halt einfach so ein paar Sachen, die das absolute A und O ist, die man als teilnehmende Person immer zwingend abfragen sollte, wie viele Leute kommen dahin, wie ist das Betreuungsverhältnis, wird es ein Pre-Screening geben, wird es Vorgespräche geben, wie ist die Nachbearbeitung, ja, wird da Integration angeboten, habe ich Kontaktnummern von jemanden, so, ja, ich kenne Leute bei uns, die das gut machen, die sagen, ey, ich bin 24/7 für dich zu erreichen. Ja, weil die sagen, ey, mich hat noch nie einer nachts angerufen, weil allein dieses Wissen, da ist jemand für mich da. So, das beruhigt die Menschen schon. Das ist ja auch der Grund, warum manche einen Arzt oder einen Psychologen dabei haben. Der wird zu 99% auch nicht gebraucht. So, ja, aber allein das Wissen, dass der da ist, das beruhigt die Leute. Ne? Und bei mir war es zum Beispiel so, um das auch nochmal reinzuschmeißen, ne? Da wurde wirklich kurz vor der Beginn der Zeremonie wurden die Autoschlüssel eingesammelt, weil dann da erzählt worden ist, dass es schon mal passiert ist, dass einer stiften gegangen ist auf dem Trip, hat sich dann ins Auto gesetzt und ist dann von der Polizei eingesammelt worden. Und dann ist die Polizei, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als ein Raum voller trippender Menschen, die komplett offen sind und dann steht da die Polizei und sagt moin moin, reißt am besten das Licht an und dann gibt's, also, ne, härter kannst du es nicht gegen die Wand fahren, so, ne, wenn du so eine Geschichte halt im Vorfeld, also mich hat's beeinflusst, so, ne, wie gesagt, da gehen auch mal ganz schnell die Meinungen auseinander, was gut und was falsch ist, das kann ja jetzt jeder finden, ne, kann ja auch Leute jetzt sagen, hey, nee, ich fand das total super und viele hatten auch einen zufriedenstellenden Prozess und waren am nächsten Tag völlig fein, bei mir hat Spuren hinterlassen, so, ich hab's ganz anders wahrgenommen und ich würde sowas, also ich fand's scheiße, ja, möchte ich einmal so deutlich sagen.
Verrückt. Also erstmal super wertvoll, was du da teilst, weil jetzt kommen natürlich auch meine Bilder von dem ersten Retreat, wo ich als Tripsitter unterwegs war, hoch, wo ich auch, also ich hatte den Neurowissenschaftler dabei, der uns auch heute berät, in Frederik, Und wir waren einfach neugierig und sind dort reingegangen. Da steht auch ein Dr. Med als dahinter mit seinem Namen hinter dem ganzen Programm. Und dann kamen wir dort an. Ich habe gesehen, ein Anamnesebogen wurde zwar ausgefüllt, aber der wurde mal so kurz angeguckt und zwar von absoluten Laien. Da war nicht einer medizinisch ausgebildet. Und dann heißt das, ja, so der kriegt 500, der kriegt 600 Milligramm LSD, Mikrogramm LSD. Der kriegt so und so viel. Also da wurde die Dosierung dann oben drauf geschrieben. Dann wurden nachher die Plotter verteilt. Dann haben die das reingeworfen gekriegt. Betreuungsschlüssel war, ich würde es als schwierig auch bezeichnen. Und natürlich ist es da auch zu massenhaft Intense Trips, wie wir es bei Durchbruch Coaching nennen, gekommen. Also das, was draußen im Markt als Bad Trip bezeichnet wird. Und auch eine Psychose, die er auch später in Behandlung gehen musste. Ein riesiger Kerl. Dem wurde auch Handy, der hat nämlich seinen Vater angerufen und hat um Hilfe gerufen. Dem wurde das Handy weggenommen und er wurde dann in seinem Zimmer eingesperrt. Das war dann der Umgang mit dieser Person. Man hat ihn eingesperrt. Und auf meine Frage, was macht ihr denn, wenn der sich jetzt was antut? Der wird sich schon nichts antun. Das war die Antwort. Ich sag, wird dann immer regelmäßig geguckt und so, nee. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das sind aber Anbieter, die da draußen am Markt derzeit agieren.
Psychedelika können auch suizidale Tendenzen verstärken. So, ja, natürlich können sich so eine Leute was antun. Ne? Und was du ja auch gerade sagst, das ist ja nicht nur die Frage, wie viel gebe ich diesen Menschen bewusst? Merke ich, habe ich überhaupt eine Kontrolle, wie viel ich der Person gebe, weil zum Beispiel ich im Vier-Augen-Prinzip arbeite. Na, da gab es ja mal diesen schrecklichen Vorfall. Ich glaube, das war sogar hier in der Gegend von Hamburg, wo einfach MDMA maßlos überdosiert worden ist, ja, weil da einer falsch gewogen hat. So, MDMA hat natürlich eine gewisse Toxizität, ne, als Amphetamin so, und da sind die Leute reihenweise weggeklatscht. Na, also das ist natürlich der nächste Punkt. Und naja, ich meine, die Sache ist die, ne, guck mal, also ich finde, man braucht natürlich auch gewisse Grundvoraussetzungen, ne, ich meine, Erfahrung, Wissen, das ist halt aktuell nichts, was man irgendwo studieren kann oder vom Himmel fällt. Es gibt Menschen da draußen, die das wirklich fantastisch machen, die mit extremer Demut, Respekt, Liebe und ähnlichen Attributen dahin gehen. Ja, ich war letztens da auf dem Retreat, da hat man es gesehen, wie man es richtig macht, so. Es gibt aber auch die anderen Menschen, die sagen, boah, ich bin jetzt hier auf Psychedelic Honeymoon, weil ich da selber ein paar tolle Erfahrungen hatte und ich möchte das jetzt unbedingt weitergeben, aber dann auf der anderen Seite auch schnell merken, dass man damit ja auch gerade im Schwarzmarkt auch, ne, wenn man keine Steuern oder sonstiges zahlen muss und auch schlechte Betreuungsverhältnisse hat, kann man natürlich auch gut Geld damit verdienen. Auf der anderen Seite zudem ist es ja auch, ne, weil guck mal, ich gebe, keine Ahnung, ne, also habe ich auch schon von gehört, dass da irgendwelchen minderjährigen Mädchen Ayahuasca gegeben worden ist, ne, wenn du dann natürlich auf solchen starken Substanzen, du gehst ja auch teilweise sehr stark in die Liebe oder in sonstige Gefühle rein, dann werden natürlich diese Menschen, die sich da vorne hinstellen und irgendein schlaues Zeug daher schnacken und die Medizin verabreichen, auch schnell mal so als Gott verwechselt, so, ne, das ist dann natürlich dieser Guru-Komplex, der da sehr schnell aufkommt. Und das sind natürlich dann halt auch wiederum sehr schnell Leute, die dann auch im Zweifel übergriffig sind und hier einfach nur knallhart ihre eigene Schiene dadurch führen, ne, weil sie auch im Zweifel gar nicht selbst irgendwie da weit entwickelt sind, so von der inneren Heilung oder ähnlichen, dass sie das dann kompetent durchführen können mit den richtigen Werten, sondern da halt einfach sich als die Helden, als die Hobby-Schamanen hinstellen und da auch schnelles Geld mitverdienen. Ne? Also da weiß ich, dass es auch gerade bei uns in der Szene vor ein paar Jahren mal heftigste Diskussionen gegeben hat. Es steht Aussage gegen Aussage. Ich war nicht dabei, deswegen kann ich in keinster Weise was dazu sagen. Aber da wurde auch heftig Dreck durch die Gegend geschoben, weil die eine Seite halt gesagt hat, ey, da sind haufenweise sexuelle Übergriffigkeiten von bis passiert. Ne? Mir wurden da auch mal seitenweise Zeugenaussagen tatsächlich übermittelt. Natürlich selbstverständlich alles anonym, ne? Wo du denkst, okay, krass, das liest sich super hardcore schrecklich. Sagen kann ich, wie gesagt, nichts dazu. Ne? Die eine Seite sagt das eine, die andere Seite sagt das andere. Das kann ich, will ich auch nicht bewerten. Ne? Aber das hat auch bei uns damals in der Szene auf jeden Fall für Verwerfungen gesorgt. Und ich sehe es kritisch halt allgemein für unsere Bewegung, ne, weil wenn sowas halt auch mal wirklich hochpoppt, so, ne, auf der einen Seite könnte die Politik dann sofort draufschlagen und sagen, oh, das verbieten wir jetzt komplett. Eigentlich müsste aber die Message genau die andere sein, von wegen, Freunde, macht es doch legal, ja, weil ein legales Unternehmen, das kann ich verklagen, das kann ich negativ bewerten im Internet. Wenn das Unternehmen 80% schlechte Bewertung hat, dann geht da keiner mehr hin. Das ist doch ganz einfach so, weißt du? Mhm. So, warum macht der Staat dann nichts? Ja, Michael, du hast es vorhin gesagt. Die psychischen Krankheiten, die explodieren. Ja, psychische Krankheiten, das ist die dritthäufigste Krankheit mittlerweile. Burnout, PTBS, Depression, Angststörung, die Zahlen explodieren. Ja, es ist ein riesiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Schaden. Ja, da fliegen verschiedenste Zahlen durch die Gegend. Viele sind im zweistelligen Milliardenbereich. Allein was das kostet. So, weißt du, warum? Und auf der medizinischen Seite kommt ja nichts mehr so, ja, ganz im Gegenteil. Die Krankenhäuser sind alle kurz vor Pleite und auf dem Therapieplatz warte ich mal geschmeidig bis zu 12 Monate, ja. Sag mal, einem Depressiven, der eh schon antriebslos ist, er soll sich jetzt mal hier Wochen, Monate lang um Therapeuten kümmern, so, das funktioniert doch nicht, ja, also jetzt mal ehrlich. So, und auf der anderen Seite haben wir dieses exponentielle Heilungspotenzial, was uns die Natur geschenkt hat, was seit Jahrtausenden Jahren eigentlich erfolgreich genutzt worden ist, so, ja, ne? Ja, wir sind absolut. Jetzt ja in der vierten psychedelischen Renaissance. Warum passiert da nicht mehr? So, und warum müssen auch gemeinnützige Organisationen wie die unsere das komplett ehrenamtlich auffangen, ja, wie der Staat das ja auch so gerne macht, ne? Ja, jetzt haben wir lauter Flüchtlinge, boah, die haben Hunger, dann lasst ihr doch mal von den Tafeln essen, so, ja? Also, da denke ich mir mal, Freunde, was da los in der Politik, so, ne? Doch, da kommt nur auf geredet.
Ja, schön. Man merkt, dass du es hier wirklich von der Leber sprichst und aus dem Herz sprichst. Und das ist auch gut und richtig so. Und das ist mir auch wichtig, weil ich sehe halt im Kommunikationsumfeld rund um Psychedelika gibt es den wissenschaftlichen Bereich, der da einen Top-Job macht, wo wir auch, wie gesagt, mit kooperieren. Gerade übrigens einen Kurs gelauncht haben auch, wo wir aufklären über Psychedelika und Coaching in Zusammenarbeit von Durchbruch Coaching, Fantisco, die haben es moderiert, und der Universität Maastricht. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Fans, die sich auch eine Fanbase aufgebaut haben in den sozialen Netzwerken, bei YouTube, Instagram und wie sie alle heißen, und enthusiastisch über Psychedelika sprechen. Und dadurch vielleicht den einen oder anderen auch auf die Idee bringen, ich probiere das mal. Und diese Podcast-Folge soll ja auch dazu dienen, sich zu überlegen, wie finde ich denn jetzt einen richtigen Anbieter? Dass wir natürlich ein richtiger Anbieter sind und uns dafür halten, das ist ja ganz klar. Und klinische Anamnese, DSGVO-konform nach klinischen Richtlinien von einem Arzt gemacht, der in der Charité Berlin verantwortlich war für die Abteilung drogeninduzierte Psychosen, wissenschaftliche Messverfahren, Vorabbegleitung 2:1, nachher. Wir sind allerdings auch, glaube ich, mit die kostspieligsten, weil wir es halt auch ernst meinen in diesem Bereich. Wir wollen in Zukunft auch was Günstigeres im Rahmen der Forschungsarbeit anbieten, aber bis wir dahin sind, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, Punkt, fertig, aus. Das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt gibt es da draußen viele, die diesen Podcast hören, die sich das Durchbruch-Coaching in der Form, wie wir es bisher machen, nicht leisten können und nach einem Anbieter suchen. So, was sagst du, ist das? Woran erkenne ich jetzt guten Anbieter? Und was sind die Red Flags, wo ich sage, ich lasse die Finger davon?
Ja, wie gesagt, ne? Also bieten die Menschen Vorgespräche an, ja, bereiten die mich vor? Wie ist mein Betreuungsverhältnis? Ist das 10:1? Ist das 5:1? 3:1? Wie viel Respekt ist da drinnen? Ne? Ist die Integration? Sind da Ansprechpartner da? Kann ich mich an jemanden wenden? Wird da Nachbereitung gemacht? Ne? Die Anamnese, ganz wichtig. Ne? Ist da fachkundiges Personal dabei? Wie viel Erfahrung haben diese Menschen auch vielleicht schon gemacht? Ne? Das sind auf jeden Fall alles wichtige Indikationen. Ne? Auch das der Retreat Space. Ja, ist das was? Ne? Also gibt's da ein paar Bilder von, wo ich mir einen Eindruck verschaffen kann, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich mich da wohlfühlen werde? Ist das irgendwie eine kleine Kellerwohnung oder sowas irgendwo, oder ist das irgendwas Schönes in der Natur oder ähnliches, wo auch entsprechend das Base da ist? Das sind für mich extrem wichtige Punkte.
Ja. Mhm. Und was vielleicht auch ein Indiz dafür ist, ist gerade in Social Media Zeiten allein schon, wie der Online-Auftritt von den, ich sag mal, von den Anbietern, wer auch immer das dann ist. Da kann man ganz oft schon raussehen, steht hier wirklich eine Aufklärung und eine gute Absicht dem Menschen gegenüber im Hintergrund, oder eher eine finanzielle, soll was verkauft werden? Wollen wir da wirklich die Leute durchschleusen, massenhaft, und egal wie viel Dosis wir denen geben, nach dem Motto, Hauptsache die erleben was, die haben ja auch dafür bezahlt, oder wollen wir das halt wirklich auf eine sichere Art und Weise machen? Aber das kostet dann halt, wie du schon gesagt hast, Michael, das kostet halt Geld, Und gerade in den Kommentarspalten der auf Social Media, da sieht man oft, ja, warum ist das alles so teuer? Die Substanzen kosten doch nicht viel und so weiter. Aber es steckt halt noch ein bisschen mehr dahinter in dem ganzen Prozess, gerade in Vorbereitung und Nachbereitung, was oft eigentlich am wichtigsten ist und was dann dabei auch außer Acht gelassen wird.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Lars. Ne? Da kenne ich nämlich noch ein weiteres Beispiel, was mir selber persönlich immer bei Social Media auffällt und ich auch von Mitgliedern schon sehr negative Sachen drüber gehört habe. Da gibt es ich muss es, glaube ich, wirklich ein Franchise-Unternehmen nennen. Ja, die sind sehr, sehr offen in ihrer Werbung, sind auch gefühlt überall positioniert in allen möglichen Städten, auch hier in Deutschland. Die werben, wie gesagt, sehr offen, wenn du dich da anmeldest. Die haben höchst aggressive Vertriebsstrukturen. Ja, also ein Mitglied von uns berichtete mal, wie er sich gegen Abend da einfach mal so um Kontakt gebeten hat. Der ist direkt am nächsten Morgen um 8 Uhr angerufen worden. Ja, da wurde keine Zeit verloren, ne, wurde direkt bearbeitet. Er soll auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ne, das ist, wie gesagt, das ist so eine Art Franchise. So, ne, da kann dann auch jeder selbsterkürte Hobby-Schamane sich dann einfach mal hinstellen. Ich weiß nicht, wie weit er da irgendwie mit Infos und Substanzen versorgt wird. Ne? Das klingt für mich alles auch hochgradig dubios. Und weil ein anderes Mitglied, der ist tatsächlich mal bei diesem Verein da vor Ort gewesen und der sagte auch, das war sowas von grenzüberschreitend und asozial, wie die Leute da auch behandelt worden sind und wie da auch Vertrieb gemacht worden ist. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier über sehr starke Substanzen, die exponentielle Heilung, aber auch große Schäden anrichten können, wenn sie halt völlig dilettantisch angewendet werden. Und deswegen darf das auf keinen Fall mit irgendeinem Druck verkauft werden, weil ich mich hier nicht über irgendwie, ich meine, Auto ist auch immer noch eine teure Sache, aber das ist ein Gegenstand so, ja. Und da wurden halt wirklich so Sprüche gemacht, so wie, ja, und wer jetzt noch mutig ist, der haut sich jetzt noch das 5-Meo-DMT heute zum Knallerpreis von was weiß ich was rein, so, wo du denkst, nee, also das ist der maximal falsche Ansatz, so Leute auf so eine billige Art, also, weiß ich nicht, es klingt so, als ob die Handyverträge verkaufen würden, ja, und wir reden hier über die psychische Gesundheit von Menschen, die sehr starken, heilenden Substanzen ausgesetzt werden, so, ja, also das kann dann auch ins maximale Gegenteil schlagen, weil es kann allein schon reichen, wenn du zu hart, zu tief in einen Prozess gehst, weil du dir irgendwie 3 Substanzen nacheinander innerhalb kürzester Zeit gibst. Das kann auch sein, dass du so tief in dein Unterbewusstsein reinkommst, dass da irgendwas auf Zwang hochgebrochen wird, wo du gar nicht mit umgehen kannst, wo du dann die nächsten 3 Monate nur und ausschließlich damit beschäftigt bist, das aufzufangen. Ja, also wenn da im Vorfeld keine vernünftige Betreuung, Beratung und Prescreening gemacht wird, Finger weg, definitiv. Ja.
Wertvoll, ja, danke. Ja, das Problem ist natürlich, wie übrigens in jedem Markt, wo auch Wissen geteilt wird und nicht nur ein Produkt. Und wir sind hier in einem Markt, der zu 99% aus Wissen besteht und Erfahrung und nur zu 1% aus der Substanz, die gereicht wird, dass der Blinde bekanntlich der König, der Einäugige der König ist unter den Blinden. Und das ist wirklich schwierig. Ne? Und dann werden auch Referenzen weitergereicht, die, wo man nachher erst feststellt, nachdem man dort war, oh, guck mal, die Referenz ist ja irgendwie auch verbunden mit denen und auch irgendwie in diesem ganzen Geschäftssystem mit drin. Und ich dachte vorher, das wäre der richtige PR-Empfehlung. Das ist schon schwer. Ne? Mhm. Also es ist sehr schwer für einen Kunden, der jetzt nicht weiß, wo er sich hinwenden soll. Wie findet er einen guten Anbieter? Mein Appell auf jeden Fall an dieser Stelle ist, Freunde, schaut da ganz, ganz tief rein. Und nur weil jemand nett ist und höflich ist und freundlich ist, das reicht noch nicht, um sich dort in so eine wichtige Begleitung begeben zu lassen. Wenn du allerdings 3-4 Leute kennst, die da schon waren und die alle durch die Bank positiv erzählen, dann ist das natürlich eine Referenz, die hat Gültigkeit. Würdet ihr das mit unterschreiben?
Ja und nein. Das ist natürlich auch, weil bei mir ist es ja ähnlich gewesen von der eben geschilderten Situation. Da hatte ich natürlich auch eine gute Referenz. So, ne? Aber die Referenz kam aus einem Setting, aus einem Retreat-Ablauf, der davor ganz anders gewesen ist. So, und als Retreat, wie ich es dann wiedergefunden habe, das war dann anders von der Konstellation gewesen. So, ne? Das ist natürlich dann auch wieder die Frage, sind diese Retreat-anbietenden Menschen denn auch dann konstant in ihrer Arbeit? Ne? Das ist natürlich dann auch eine Frage, ne? Weil was ich habe mich natürlich hinten raus, also ne, alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe es irgendwann, als ich es verarbeitet habe, dann sehr positiv gesehen, weil ich gesagt habe, okay, das bestärkt mich ja auch in meiner Arbeit so. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ich sag mal, wie dumm bist du eigentlich gewesen, dass du da nicht einfach abgebrochen hast? Ne? Und das ist halt auch ein Punkt, wo ich nochmal appellieren möchte, weil das konnte ich halt damals auch sehr stark nachvollziehen, ne, weil ich bin halt auch damals, hatte eine schwere Depression gehabt und war einfach auch wirklich, ich wollte einfach Heilung haben. So, ne? Und wenn man dann schon dahin geht und dann auch wirklich sehr viel Geld ausgegeben hat, das kann einen halt auch dazu verleiten, dass man dann halt Sachen macht, wo man dann eigentlich denkt, so, ich sehe ja schon so ein, zwei Red Flags, eigentlich sollte ich jetzt mal gehen. Ne? Also da möchte ich auch nochmal zu animieren, dass wenn man, ne, weil hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber wenn man da sitzt und man hat das Gefühl, das passt nicht, dann steht auf und geht nach Hause, ja, scheiß aufs Geld, ne? Die Heilung wird dann kommen, wenn ihr bereit dafür seid, ne? Aber ansonsten, ne, wie du sagst, na klar, ne? Wenn ich jetzt wirklich vertraute Personen habe, Referenzen schon mal habe, die Homepage gut aufgebaut ist, wie gesagt, das am Anfang schon alles Hand und Fuß hat, wie begegnen mir diese Menschen, ja? Sind die rein auf Vertrieb und Profit ausgerichtet? Habe ich das Gefühl, die sind fundiert, ne? Ich meine, Michael, bei euch ist es ja auch so, dass ihr finanziell, ne, weitestgehend unabhängig seid. So, ne? Bei euch ist ja auch der entsprechende Drive dahinter, warum ihr Bock habt, das zu machen. Das ist ja auch schon wieder ein Punkt. So, wenn ich sehe, der Mensch ist darauf angewiesen, dass er hier jeden Monat mindestens, keine Ahnung, 100 Leute durch sein Retreat schleust, damit er seine Miete bezahlen kann, auch schon wieder problematisch. So, ne? Deswegen vertraut eurem Gefühl, das ist wichtig.
Ja, Erfahrungsberichte sind natürlich das A und O in dem Ganzen, weil auf der einen Seite, wenn die authentisch sind, dann kriegt man wirklich Einblicke, was da passiert. Und auf der anderen Seite kann das aber auch, wie Michael schon gesagt hat, das ist ein unregulierter Markt und das kann natürlich missbraucht werden. Ne? So Berichte, die können auch wohlwollend, sage ich mal, gefälscht werden, damit für den Kollegen vielleicht noch das Produkt ein bisschen promotet und verkauft wird. Und dann ist es am Ende auch wieder eine Frage, was für eine Absicht steht dann wirklich dahinter. Und dann ist es vielleicht besser, dann gerade wenn man neu in dem ganzen Thema ist, dann und diese Anfangseuphorie, was alles möglich sein kann, wenn man das vielleicht dann doch nochmal zurückstellt und einen Schritt zurück macht und sich überlegt, ist es das wirklich? Und dann vielleicht sich nochmal lieber eine zweite Meinung einholt und noch mehr Erfahrungsberichte aus anderen Quellen. Und deswegen finde ich, das ist so ganz wichtig, dass man das eben breit streut, wo man sein Wissen herbekommt.
Ja. Und da ich ja vom Beruf Trainer bin, in meinem Hauptberuf, weiß ich natürlich auch um gruppendynamische Prozesse. Und das, was du vorhin beschrieben hast, Nils, und das, worauf du anspielst, Lars, da geht es ja auch ganz genau um das. Also gerade wenn ich jetzt auf so eine Retreat-Veranstaltung gehe, dann findet ein gruppendynamischer Prozess statt. Und Leute, die das gut können, die können diesen Prozess auch so clever steuern, dass Menschen Entscheidungen treffen, die eigentlich gegen ihre eigenen Werte funktionieren. Also
ja, und das funktioniert nüchtern schon. Und wie gut das dann erst funktioniert unter dem Substanzeinfluss, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Da sind wir genau beim Punkt. Ne? Ja. Das ist bei diesem ersten Retreat, wo wir da damals als Tripsitter agiert haben, haben die Tripsitter alle Substanzen zu sich genommen. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn man eine Mikrodosis nimmt als Tripsitter, weil sie wach macht, weil sie ins Gefühl geht. Aber da war eben nicht nur die eine Substanz im Spiel, sondern bei den meisten waren gleich zwei, drei im Spiel. Da war Alkohol im Spiel, da war Cannabis im Spiel. Und vor allen Dingen haben wir gemerkt, da war viel zu viel, auch LSD im Raum. Also von Mikrodosing konnte man dort überhaupt gar nicht mehr sprechen, sondern im Gegenteil, die Tripsitter waren dann auch selber drauf. Und dann entsteht natürlich auch eine Stimmung und eine, der Frederik und ich, wir sind runter in die Küche und haben gemerkt, ey, das kann nicht sein, das ist viel zu viel, was die uns dort gegeben haben. Und die haben uns das als Mikrodosis verkauft. Dann sind wir erstmal in die Küche gegangen und haben uns das Ding eine halbe Stunde runtergefressen mit solchen Energiebällen und ich glaube, ich habe 8 Bananen gegessen, bis dann wir auf einem Maß waren, wo wir sagen können, Mensch, jetzt können wir auch wieder arbeiten am Menschen. Also es war auch gruppendynamisch wirklich nicht schön, was dort passiert ist. Rückwirkend betrachtet sogar richtig gruselig. Und zu dem Verkaufen, das ist natürlich auch so ein Punkt. Wenn du in einer Gruppe bist und dann fängt der Erste an und erzählt, oh, was für eine tolle Erfahrung ich gemacht habe und ich habe hier echt für mich etwas Weltbewegtes erreicht und so. und der nächste erzählt auch was Positives und jetzt bist du dran und dich stört etwas. Wer traut sich denn an der Stelle etwas zu sagen? Als Rhetoriktrainer kann ich dir sagen, wer sich traut, kaum einer. Ja, also in diesem Prozess hält man dann lieber eher die Klappe und dann lässt man das so im Raum stehen und wenn dann am Schluss darum geht, dass man als Gruppe die nächste Entscheidung trifft, dann sind wir als Mensch einfach auch so gebaut, dass wir kommen aus der Sippe, das dürfen wir immer nicht vergessen. Wenn die Sippe unserer Vorfahren den einzelnen Menschen ausgestoßen hat, dann war der tot. Und er konnte dann zwar zu einer anderen Sippe gehen, aber die haben einen erst totgeschlagen und dann gefragt, was man will, weil Fremde einfach grundsätzlich der Feind waren damals in der Zeit. Und das ist natürlich in unserer Genetik heute noch drin, dieses Wohlwollen der Menschen um uns herum. Davon sind wir abhängig in der Familienstruktur, in der Firmenstruktur, in sozialen Strukturen. Und so ein Retreat ist natürlich ein Mini-Kosmos, das auch so eine Energie herstellt, wo das dann einfach ausgenutzt werden kann. Und deshalb bin ich eben auch gar kein so großer Freund von Retreats. Es sei denn, es kommt zu einer 1-zu-1-Betreuung. Dann bist du in einem Schlüssel, wo es in Ordnung ist. Aber nochmal, der Podcast ist ja für die Leute da draußen, die sich dafür entscheiden, vielleicht mal in so eine Erfahrung zu gehen. Sollte ich grundsätzlich zu zweit reingehen und als Rhetoriktrainer würde ich jetzt schon mal, die Frage geht jetzt an euch, grundsätzlich zu zweit reingehen, mit welcher Einstellung reingehen? Und eins würde ich gleich mal direkt frame, mir vorher schon eine Ausstiegsformulierung in den Kopf legen. Wenn ich zu einem Anbieter gehe, wo ich noch nie war, sollte ich mir unbedingt vorher schon mal überlegen, wenn mir etwas nicht passt, mit welchem Satz sage ich, ich mache nicht mit. Diese Vorbereitung im Kopf, das schon mal einmal durchgespielt haben, wird es leichter machen, aus diesem gruppendynamischen Prozess rauszugehen. Das war jetzt quasi der Rhetorik-Tipp dazu. Ne? Was sind eure Tipps dann noch? Also sollte man grundsätzlich nur zu zweit zum Beispiel zu so etwas gehen, weil es natürlich leichter ist, sich zu zweit gegen eine Gruppe aufzuwehren als alleine?
Intuitiv würde ich sagen, dass es zu zweit auf jeden Fall leichter wäre. Erstmal überhaupt dahin zu gehen und zum anderen natürlich auch sich dann aufzulehnen, wenn da irgendwas falsch laufen sollte.
Ja, also grundsätzlich, ich finde auch zu zweit sind sehr viele Sachen sehr viel einfacher. Frage ist natürlich, habe ich denn noch jemanden, mit dem ich da hingehen kann und möchte? Ne, dann müssen ja zwei Personen da sein, die den Wunsch anliegen und auch die finanziellen Mittel haben. Das ist ja eine gute Frage. Auf der anderen Seite, das finde ich auf jeden Fall vernünftig, ne, wie du sagst, das im Vorfeld schon mal mental zu üben und sich auch vielleicht einfach zu lösen. Ne? Also nicht dahin zu gehen und sagen, oh mein Gott, ich will jetzt unbedingt geheilt werden, jetzt am Wochenende wird's passieren, ne? Weil und ich habe jetzt hier ja auch, keine Ahnung, x-tausend Euro gezahlt. Wenn man so massiv daran festhängt, dann wird es auf jeden Fall schwer, da aufzustehen und wegzugehen. Ne? Also da im Vorfeld zu sagen, okay, ich setze dieses Geld jetzt auch ins Risiko rein, dass ich im Zweifel einfach da aufstehen werde. Im Zweifel brauche ich gar nichts sagen. Im Zweifel sage ich, pass mal auf, fühlt sich nicht richtig für mich an. Sorry, ich bin einfach mal weg. So, ne? Und dann steht man auf und geht man. Dieses Recht hat man immer. Das Recht sollte man sich auch definitiv immer rausnehmen. Ja.
Ja. Dazu brauchst du Rückgrat. Ich will an der Stelle auch schon mal einen Hinweis geben. Vielleicht durch den Titel des Podcasts sind ja auch einige zu uns gekommen, die schon etwas Schlechtes erlebt haben. Es gibt eine Organisation, die sich darum kümmert, dass Opfer geschützt werden. Und diese Organisation heißt der Weiße Ring. Und wenn man jetzt nicht zur Polizei gehen mag, weil man das Gefühl hat, man wurde betrogen oder da ist Missbrauch passiert, dann lasst mich euch sagen, der Weiße Ring, da arbeiten wirklich Profis, die helfen auf jeden Fall. Erst einmal mit dir die Thematik aufzuarbeiten und dann eben auch die aufzuklären als Individuum, dem etwas angetan wurde, der zum Opfer wurde von psychischer Gewalt, von körperlicher Gewalt, von Übergriffigkeit etc. pp. Da sind Menschen, die sind einfach für die Opfer da und reden mit dir. Und qualifizieren auch mit ihr gemeinsam im einzelnen Gespräch, ob es dann Sinn macht, Not tut, zur Polizei zu gehen, zur Staatsanwaltschaft und anzuzeigen, was dort passiert ist. Und ich möchte wirklich, wir sollten das auch verlinken, Lars, den Weißen Ring einfach unter www.weißer-ring.de, Weißer mit Doppel-S geschrieben, dass man sich an die wenden kann, um da einfach auch Leute zu finden, die einem dann unterstützen in so einer Phase. Statt mit dem Problem, das dann nachher entstanden ist, nochmal weiter rumzulaufen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. Denn ja, es ist nicht schön, wo es ein Opfer gibt, da gibt es einen Täter. Und wo es einen Täter gibt, der nicht erwischt wird, gibt es zwei Täter und einen Dritttäter. Die machen es dann nämlich so weiter, gerade wenn auch Geld verdient wird in diesem ganzen Spiel. Das ist wirklich kein Spaß. An die Psychedelic Society kann man sich natürlich auch wenden, oder?
Ich wollte es gerade sagen, es ist extrem wichtig, was du gerade sagst, Michael. Definitiv, ja, also wir haben zum Beispiel, arbeiten wir ja, wie du ja auch, mit der Julia Bamberg zusammen, weil sie ja so wunderbar erfahren ist, haben da ja auch zum Beispiel unser Integrationsevent einmal im Quartal, was halt auch so eine erste Anlaufstelle sein soll, ne? Also ist vielleicht prinzipiell auch eine Möglichkeit, Integrationscoaches aufzurufen, beziehungsweise in Hamburg ist es jetzt auch das UKE Eppendorf, wo halt auch wirklich eine psychedelische Notfallsprechstunde mittlerweile eingerichtet worden ist. Ne? Das ist ja auch manchmal die Frage, können das noch so normale Personen auffangen oder braucht man da wirklich schon eine medizinische Fachperson, ne? Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Bei uns kommen auch immer mal wieder wirklich Härtefälle an, die wir natürlich probieren, in unser Netzwerk zu vermitteln. Da könnten wir aber auch noch 1000 Leute mehr gebrauchen, so, ne? Weil, ne, also im Zweifel haben wir dann auch immer dieselben, wo wir sie hinschicken, die dann auch irgendwann mal sagen, hey, ich muss auch noch was anderes machen, so, ne? Und teilweise ist auch dann die Frage, wie hart und schwer diese Person dann traumatisiert worden ist, ne? Aber das ist auf jeden Fall wichtig, da dann keine Angst zu haben oder auch kein falsches Schamgefühl, sondern sich wirklich Hilfe zu suchen. Ja, weil was natürlich auch verstanden werden muss, wenn man halt in einer psychedelischen Reise ist, ist die Wahrnehmung halt schon teilweise extrem anders einfach so. Ne? Und dann auch nach der psychedelischen Reise das überhaupt zu sortieren für sich selber, ne? Was ist da jetzt eigentlich wirklich passiert, das ist im Zweifel auch gar nicht so einfach. Ja? Dafür auch mal zu sensibilisieren und was, glaube ich, klar sein sollte, Retreat veranstaltende Menschen, die es nicht wirklich ernst oder gut meinen, die werden natürlich nicht hingehen und sagen, ja, sorry, habe ich mal einen Fehler gemacht. So, ja, oh, das ist mir jetzt ja wirklich um die Ohren. Nee, das werden die natürlich nicht sagen, ja, weil die natürlich Angst um ihre Reputation und Haftung haben. Ne, da muss man natürlich auch dann sondieren und haushalten. Ne, und ja, deswegen wirklich, sucht euch Hilfe, sucht euch vertraute Personen, sucht euch Fachleute. Ne, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Eine Sache möchte ich auch nochmal sagen, weil wir haben jetzt halt in erster Linie über Deutschland oder vielleicht von mir aus noch Europa gesprochen. Ne? Viele fahren ja auch nach Mittelamerika, Südamerika, weil sie da auch sagen, ja, da ist halt auch irgendwo eine kulturelle Quelle von Pilzen, Ayahuasca und ähnlichem. Ne? Das ist noch lange kein Garant, dass das da besser ist. Ne? Im Zweifel ist das nochmal viel teurer, ja, weil ich dann noch einen teuren Flug buchen muss, ne? Natürlich ist es geil, Ayahuasca ganz natürlich indigen im Dschungel zu konsumieren, ja, aber gerade was in Peru teilweise los ist, man nennt es wirklich schon Ayahuasca-Tourismus, ja, in der Stadt im Norden, wie heißt sie, Iquitos oder so, ne? Also ich habe wirklich, ich bin selbst nicht da gewesen, aber ich habe gehört, da kommst du am Flughafen an und da stehen da 20 Leute, die sagen, ja, hier komm, wirst du direkt eingesammelt, kannst du mitgehen, ja? Also da habe ich auch Geschichten gehört, also die eine möchte ich kurz nochmal wiedergeben, weil ich auch gedacht habe, was eine absolute Katastrophe, weil das war so eine Kombi Gruppe, ja, da waren halt so lauter Leute, die so durch den Dschungel geführt worden sind, ne, und dann hieß es so, wer jetzt Bock hat, der kann jetzt hier mal mit zum Ayahuasca kommen, so, ja, und dann hat die Hälfte der Gruppe ja gesagt, dann sind sie mit dem irgendwie 2-3 Stunden durch den Urwald gelatscht, da saß dann halt auch wieder irgend so ein Typ rum und hat gesagt, ja, cool, ne, hat gesagt, hier, Schnabel auf, da ist die Medizin.
Am und besten dann Europäer.
Ja, also, ich war, um das kurz reinzuwerfen, ich war ja auch, ich habe ein halbes Jahr investiert von Nicaragua bis runter nach Bolivien, bis ich jemanden gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja Mann, du bist ein echter Schamane, dir vertraue ich, mit dir möchte ich meine erste Ayahuasca-Erfahrung ganz original im Dschungel machen. Halbes Jahr. Ja, die haben ja auch teilweise Leute vor die Nase gesetzt, wo ich dachte, wer ist das denn? So, ja, so keine einzige Frage gestellt, ja, können sofort, ich sag nee. Ne, und wie gesagt, die damals, diese eine Geschichte, die Leute mussten dann wirklich durch den Dschungel im Dunkeln zurückwandern, so. Die haben während der Wanderung angefangen, sich zu übergeben, ja. Und dann sind sie in diese nüchterne Gruppe reingekommen, die dann alle mit dem Finger auf die Leute gezeigt haben. Und dann, guck mal, ihr seid ja total breit, das ist ja lustig. Also, ich kann mir kaum was Schrecklicheres vorstellen, ja, ne. Also da wirklich, ne, solange wir diese Grau-Schwarz-Märkte haben, Obacht, ja. Ne, da sagt keiner, dass das im Ausland besser ist.
Ja, das hört sich jetzt lustig an. Wenn wir darüber reden, ist wahrscheinlich weniger lustig, wenn man da drin steckt. Aber was man leider dazu sagen muss, das ist alles nur möglich oder leider das, das Unmögliche auch passiert, weil es alles ein unregulierter Markt ist und man da halt sehr aufpassen muss, an wen man gerät. Und die Kontrolle die, oder die, diese Prüfung, die nimmt einem niemand ab momentan.
Mhm. Was uns noch wichtig ist, Durchbruch-Coaching versteht sich ja auch als Community, so haben wir uns ja auch gefunden und tauschen uns aus. Die Prozesse, die wir erstellen, wie beispielsweise die klinische Anamnese, die unabdingbar ist vor einer psychedelischen Reise für unerfahrene Leute. Einfach mal zum Arzt gehen, einen wirklich umfangreichen Anamnesebogen, digital, DSGVO-konform, verschlüsselt, ausfüllend, ein Psychiater, der sich auskennt mit Indikationen und Kontraindikationen, kritischen Vorgeschichten für die Einnahme von psychedelischen Substanzen, schaut sich das an. Wenn der dann den Daumen hebt und sagt, es ist okay, dann kannst du dich wirklich beruhigt auf eine psychedelische Reise begeben und all die Vorteile in guter Begleitung davon für dich nutzbar machen. Das ist nichts, was wir jetzt für uns exklusiv haben wollen. Wir haben das bauen lassen mit dem Ziel, das eben auch entsprechend weiterzugeben. Das heißt, wenn du jetzt Anbieter bist oder sein möchtest von beispielsweise Retreats mit psychedelischen Substanzen, dann lade ich dich aufs Allerherzlichste ein, nimm bitte Kontakt mit mir auf, mit uns auf und lass uns austauschen, denn ihr könnt diesen Prozess, den wir jetzt für uns haben, auch gerne für euch nutzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Der kostet halt Geld, weil er privatwirtschaftlich finanziert wird. Aber das könnt ihr dann 1:1 an den Kunden weitergeben. Und der Kunde wird es euch danken, weil er sicher ist. Dieser Prozess macht auch ein sicheres Gefühl. Ich weiß dann einfach für mich, okay, ich kann da drauf gehen. Also für den Kunden gut. Für dich als Anbieter ist es auch gut. Und dann weißt du schon mal, okay, jetzt ist die Grundlage gegeben aus medizinischer Sicht, dass wir hier schon mal tolles Retreat feiern können. Und dann geht es um die Dinge, was muss auf dem Retreat passieren? Auch hier haben wir uns vorgenommen und ihr in der Psychedelic Society und im Psychedelica Club Frankfurt, ihr macht da ja auch sehr viel, klärt auf, was ist denn das absolut Mindeste, was in der Begleitung dabei sein sollte? Wie erfahren sollen Trip-Sitter, Trip-Coaches sein? Inwieweit greift man ein? Was sind die Interventionen, wenn während des Trips etwas passiert? Wie geht man damit handlungssicher um? All diese Dinge, die wollen wir sammeln und auch als Open Source zur Verfügung stellen für alle anderen, damit insgesamt die Qualität von Maßnahmen, egal ob Coaching oder Retreats, draußen im Markt steigt. Weil wir, wie wir hier sind und diesen Podcast machen, glauben alle, dass die psychedelische Revolution etwas wirklich, wirklich Notwendiges ist, um endlich auch wieder geistige Heilung in die Bevölkerung zu bekommen. Ich lese gerade das hervorragende Buch Rausch von dem Rostocker Arzt Dr. Rücker. Der beschreibt eben in seinem Buch auch rückblickend, dass eigentlich jede Generation ihre psychedelischen Substanzen hatten und mit den psychedelischen Ritualen auch weiter nach vorne gekommen sind, weil es halt für das Gehirn positive Auswirkungen hat. Wir sind eigentlich die erste Generation, wo es jetzt seit Jahrzehnten der Prohibition ist und das nur noch über den Schwarzmarkt zu bekommen ist. Da läuft definitiv eine ganze Menge falsch. Und die Anbieter, die sagen, wir wollen das mit nach vorne tragen, positive Geschichten sorgen, umso mehr positive Erfahrungen, positive Geschichten es gibt, umso leichter wird es auch für die Politik und die Medizin irgendwann hier mal weiter aufzumachen und das wieder für alle Menschen zugänglich zu machen. So dort, wo es hingehört. Wohlgemerkt, all die Substanzen, die nicht süchtig machend sind und nicht toxisch sind, die man wie LSD nicht überdosieren kann, das gehört in die Apotheke, finde ich. So, also herzliche Einladung, nehmt mit uns Kontakt auf. Jetzt zum Schluss, lieber Lars und lieber Nils, vielleicht in der Reihenfolge erst Nils und dann Lars. Was wünscht ihr euch, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet in der Zukunft für den psychedelischen Markt?
Nur einen, einen großen. Die Legalisierung, die Verfügbarkeit, die Erforschung, ja, dass es der Menschheit wieder zur Verfügung steht. Heilen wir uns selbst, dann heilen wir die Welt, ja. Die Welt gerät aus den Fugen. Wir möchten Heilung, ja. Und wir möchten auch einfach Alternativen zum toxischen Alkohol haben. Ja, ich möchte, dass die Stigmatisierung aufhört, dass wieder ein Diskurs, eine vernünftige Auseinandersetzung mit Psychedelika stattfindet. Ja, und auch, dass die Forschung endlich wieder ihre Arbeit vernünftig machen kann.
Ja, und ich wünsche mir übergeordnet einfach Regulierung, wo auch immer die dann herkommt. Natürlich wird es am Ende an der Politik hängen bleiben, die auf die eine oder andere Weise überzeugt werden muss. Aber Regulierung ist, denke ich, das, was alles andere dann möglich machen wird, was ja die individuelle Heilung vorantreibt und damit auch von unten raus organisch die gesellschaftliche.
Ja, geht mir genauso. Also die Forschung macht viel. Da können wir gerne nochmal eine extra Folge drüber machen, beziehungsweise wir werden auch auf der Instagram-Seite bei Durchbruch Coaching demnächst den Kurs veröffentlichen, wo wir zusammen dort mit dem Professor Rudi Schreiber über Psychedelika, ihre Wirkungsweisen, den Stand der Forschung und wie sinnvoll es ist, Psychedelika im Coaching einzusetzen, sprechen. Das ist ein toller Kurs geworden mit vielen, vielen Fallberichten und glücklicherweise ist der Rüdi ein Professor, der hochkomplexe, als Pharmakologe, hochkomplexe Dinge so erklären kann, dass sie für jeden absolut verständlich sind. Da wollen wir dann auch noch austauschen, Informationen austauschen, so dass wir da auch mehr Qualifikationen in die Gesellschaft bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dafür ist auch dieser Podcast hier gedacht. Und deswegen sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank erst einmal an unseren Gast, lieber Nils. Toll, dass du dabei gewesen bist und deine Erfahrung auf so wunderbare Art und Weise mit uns getauscht hast. Ich habe immer Spaß, dir zuzuhören. Ja, und Lars, von meiner Stelle nochmal an dich den allergrößten Dank, dass du diesen Podcast hier betreibst, in Abwesenheit auch die Tanja, die ja in jeder Folge bisher mit aktiv war. Ihr macht das großartig und viele, viele Menschen erreichen wir schon und konnten sie ja auch schon positiv animieren, bei uns mal so eine Reise anzutreten. Das finde ich toll. Ich sage von Herzen Danke euch beiden.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke für euch für Vertrauen und Offenheit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche auf eine weitere Folge vom Durchbruch Coaching Podcast.